Hey Julia, ich bin's, Diana. Und ich habe heute mit Mrs. Menopause Dr. Katrin Schaudig gesprochen. Und zwar über das Thema Postmenopause. Ja, und irgendwie hat mich das bewegt, weil ich doch ein paar Sachen nicht wusste. Und auch eigentlich ganz sicher bin, dass die wenigsten das wissen. So ein bisschen wie das noch vor, ja, ganz paar Jahren mit der Perimenopause, also den Wechseljahren war. Unter anderem, dass man eben nicht davon ausgehen kann, dass sich eben einfach alles zügig beruhigt, wenn die krassen Hormonschwankungen vorbei sind und der Eierstock sich schlafen gelegt hat, wie Katrin Schaudig das sagt. Und deswegen, und wirklich, das meine ich unbedingt rein, auch wenn es heute um die Frauen geht, die aktuell noch älter sind als du und ich, denn ja, so viel ist sicher, die Postmenopause kommt und viel gesprochen wird bisher nicht darüber. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Dr. Katrin Schaudig. Sie ist Ihnen und euch, liebe Hörerinnen, allerbestens bekannt. Katrin Schaudig ist die Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Sie engagiert sich schon lange für Frauen in der Lebensmitte und ihr Thema Wechseljahre. Die Gynäkologin hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone hier in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Katrin.
Ja, liebe Diana, ich freue mich sehr, auch mal wieder dabei zu sein. Ist ja schon ein bisschen her, dass
ist
wir geschnackt
her.
Haben. Ja.
Ja, und jetzt sind wir wieder dabei und wir haben das Thema Postmenopause.
Ja.
Ich will mal die Mail einer Hörerin vorlesen, denn ich finde, die führt super da mitten hinein in das Thema. Sie schreibt: Was mich gelegentlich irritiert ist, dass ich bei fast allen Wechseljahres-Podcasts das Gefühl habe, als wären die medizinischen Probleme in den Jahren nach der Menopause nicht mehr so das Thema. Es wird immer gesagt, das Ganze beruhigt sich, der Körper gewöhnt sich an den Hormonmangel. Bei mir hat der ganze Mist überhaupt erst mit 50 begonnen, nachdem ich meine letzte Regel hatte. Von einer Perimenopause habe ich nichts gemerkt oder ich wusste schlicht nicht, weil vor 15 Jahren keiner darüber sprach. Ich habe alles auf den Vereinbarkeitsstress mit den Kindern geschoben. Aber jetzt, mit 60, schwitze ich immer noch wie verrückt und ich kann nicht schlafen, wenn ich meine HRT absetze. Aber ich traue mich eigentlich nicht, sie noch weiterzunehmen. Was sollen die älteren Frauen machen, die 10 Jahre nach der Menopause immer noch starke Symptome haben? Oder bin ich ein Einzelfall?
Ja, das ist ehrlich gesagt eine ziemlich gute Frage. Die Hörerin ist überhaupt kein Einzelfall.
Oh.
Es ist tatsächlich so, es gibt eine Studie der Mayo-Klinik, die geguckt haben, wie ist denn das bei Frauen über 60? Und haben in ihrem Kollektiv eine Rate von Beschwerden bei über 40% der über 60-Jährigen gefunden.
Das ist viel.
Das ist eigentlich viel. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie viel Bias ist in der Studie drin. Ich vermute, das war eine Wechseljahrsambulanz. Das heißt, das ist natürlich schon ein gewisses selektiertes Patientinnengut. Ja, da kommen vielleicht eher Frauen, die Beschwerden haben. Insofern, ich glaube, die 40% auch so aus meiner Erfahrung ist ein bisschen zu viel. Es gibt andere Studien, die sagen, 13-15% haben längerfristige Beschwerden. Und man findet aber auch immer wieder so Aussagen in Studien oder in Arbeiten, da steht dann, das kann auch noch deutlich über 70 und 80 anhalten.
Oh Gott.
Da habe ich ganz lang gesucht, da habe ich nicht so richtig was Vernünftiges gefunden. Deswegen war ich ganz froh, dass die Mayo-Klinik offensichtlich mal nachgeguckt hat. Nun muss man zwei Dinge unterscheiden. Die über 60-Jährigen haben vielleicht auch Beschwerden aus anderen Gründen. Wir hatten ja auch mal eine Folge über Insulinresistenz. Die macht zum Beispiel auch Hitzewallungen.
Naja, und wenn man jetzt so zurückguckt auf die letzten Jahre, da war ja so ein großes Thema, dass halt Wechseljahresbeschwerden überhaupt nicht den Wechseljahren zugeordnet werden. Warum sollte das nach der letzten Blutung grundlegend anders sein?
Völlig richtig. Ja. Völlig richtig. Also der Punkt ist trotzdem, wenn die Patientin, also nehmen wir mal die Hitzewallung, weil das so ein schön fassbares Symptom ist. Also A ist schon mal die Frage, schwitzt die Frau jeden Tag? Schwitzt sie mehrfach am Tag? Wie sieht das Muster dieser Hitzewallung aus? Das ist schon mal die eine Frage. Dann ist mal die Frage, wie stark ist sie dadurch beeinträchtigt? Ich sag jetzt mal, ich habe tatsächlich 80-jährige Patientinnen. Ich habe sie genau vor Augen, von denen ich spreche. Das ist so eine knappe Handvoll, die mir glaubhaft versichern, das mit dem Schwitzen ist grässlich und ich schwitze nachts, ich kann nachts nicht schlafen. die mir aber dann zum Beispiel auch sagen, ja, also als ich früher mal Hormone genommen habe, war das alles besser und seitdem ich sie nicht mehr nehme, ist es losgegangen. Ich mache dann manchmal einen vorsichtigen Hormonersatztherapieversuch mit wirklich super niedriger Dosierung und guck mal, bringt es irgendwas? Wenn die
kommen Patient, wir gleich noch hin. Ne?
Wenn die Patientin dann sagt, nee, ich schwitze weiter noch, also dann sind es nicht die Hormone. Das heißt, ich muss bei den über 60-Jährigen ganz genau gucken, A, wie ist das Muster der Hitzewallung, zum Beispiel diese Hormonmangel-Hitzewallung, die sind vor allen Dingen nachts und tags. Wenn mir jemand sagt, nee, nachts habe ich überhaupt nichts, aber ich stehe morgens auf, beim ersten Aufstehen bricht mir der Schweiß aus, dann spricht es eher für zum Beispiel eine Insulinresistenz, zum Beispiel für eine Herz-Kreislauf-Problematik, Blutdruckspitzen können auch immer mal eine Hitzewallung machen. Das ist so ein bisschen typisch, Patientin steht auf und schwitzt. Ich sag mal so, da gibt es so bestimmte Muster von Beschwerden. Ich zeige auch bei Fortbildung immer wieder ein Beispiel. Da kommt jemand, die hat mit 50 die letzte Regelblutung gehabt. Dann hatte sie mal so ein paar Jahre, 2-3 Jahre Hitzewallung, hat auch ein bisschen Hormone genommen und dann war Schluss. Dann war 5-6 Jahre gar nichts. Jetzt ist sie Anfang 60, kommt und sagt, ich schwitze. Mein Hausarzt hat gesagt, machen Sie mal einen Hormonstatus beim Frauenarzt. Ehrlich gesagt, diesen Hormonstatus, der ist total sinnlos. Den kann ich auch gleich in die Tonne tun. Die Frau hat vor 10 Jahren zuletzt geblutet. Die hat kein Östrogen mehr. Dafür brauche ich auch nicht nachgucken. Aber dann frage ich die zum Beispiel, haben Sie zugenommen in diesen letzten 10 Jahren? Dann sagt die meinetwegen, ja, ich hatte eine Knieoperation vor 5 Jahren und dann konnte ich mich nicht weniger bewegen und. Und wenn man genau nachfragt, hat sie eben 10, 15 Kilo zugenommen in der Zeit. Und das ist der Punkt, wo ich zum Beispiel glaube, das ist nicht der Hormonmangel, der verstärkt es vielleicht. Aber da ist es mehr das Übergewicht oder die Fettleibigkeit im schlimmsten Fall oder eben die beginnende Insulinresistenz. Wie wir das behandeln, ist dann nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, das hatten wir auch schon, Metformin und so weiter. Mhm. Also da muss man stark differenzieren.
Die Folge zum Stoffwechsel wollte ich noch mal sagen.
Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es eindeutig die Frauen, bei denen das Schwitzen nicht aufhört. Wie viel das wirklich sind, lässt sich total schwer eruieren, weil wie diese Querschnittstudie der Mayo Klinik war vielleicht der Bias, also der Vorbehalt, dass da Frauen kamen, die Beschwerden hatten. Ich kenne aber durchaus Frauen, die sagen, ich habe Beschwerden und ich muss dann sagen, wir geben dann auch Hormone. Mhm. Dann gibt's andere Beschwerden, das ist ja so für mich wirklich ein Herzensanliegen, das ist die trockene Scheide. Also die wird tatsächlich als einziges Symptom definitiv schlechter mit zunehmendem Alter. Aber auch da ist es so, wenn jemand null Beschwerden hat, braucht er nicht unbedingt was machen. Frauen, die keinen Partner haben, keinen Sex haben, die merken davon oft gar nichts. Da kommt so ein bisschen auf die Situation an. Dann gibt's natürlich andere Beschwerden, die Stimmung zum Beispiel und der Schlaf. Es ist schon so, dass die Rate an Schlafstörungen, je älter Frauen werden, grundsätzlich zunimmt. Und da muss ich auch sagen, das wird auch mit Hormongabe nicht unbedingt besser. Bei manchen aber schon. Das heißt, auch da muss man überlegen und ausprobieren, was kann man tun. Ich sehe gelegentlich Frauen 60 plus, die dann sagen, ich kann so schlecht schlafen, könnten das die Hormone sein. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, ist aber nicht auszuschließen. Auch da mache ich dann manchmal einen Therapieversuch und gucke, wird's besser? Und wenn die sagt, nee, nicht. Die Stimmung. Ich hatte mal eine Freundin und Kollegin, die tatsächlich, die hatte keine Gebärmutter mehr, die nahm Östrogen-Gel und dann hat die mal zu mir gesagt, ohne das Gel wird alles ganz finster. Den Satz habe ich nie vergessen und ich glaube auch das, und die war schon um die 60. Also es kann bei jeder einzelnen Frau auch immer noch diese ganzen multiplen Symptome geben. Gelenkschmerzen zum Beispiel. Und man muss sich bei all dem fragen, wie gehe ich damit um? Wie stark beeinträchtigt mich das? Und ich oute mich jetzt mal, die Handvoll 80-Jährige, den habe ich dann das niedrig dosierteste Kombinationspflaster gegeben. Die hatten alle noch eine Gebärmutter und damit waren die happy. Und kamen wieder, haben gesagt, danke Frau Doktor, ich bin ein neuer Mensch. Ja, ich finde, da ist die Entscheidung völlig klar. Man muss immer die Brust anschauen und zwar bevor man loslegt mit einer Therapie, weil das ist und bleibt, egal welche Therapie ich mache, bei einer langfristigen Hormongabe das tatsächlich kritische Thema.
Und mit anschauen meinst du dann eine Mammographie?
Ja, also es kommt so ein bisschen auf die Brust an. Ist die groß und dicht oder ist es eine kleine, sehr schlaffe Brust? Wenn jemand gut Ultraschall kann, reicht mir das auch. Das kommt so ein bisschen auf den Einzelfall an.
Okay, ich wollte jetzt mal, also wir kommen gleich noch zum Thema Hormontherapie spät anfangen und so weiter. Aber ich glaube, das wäre ganz sinnvoll, wenn wir jetzt erstmal überhaupt die Begrifflichkeiten klären, ne? Das heißt ja immer so per Definition, ein Jahr nach der letzten Blutung fängt die Postmenopause an. Aber tatsächlich, das merken wir jetzt auch schon an den ganzen Beschwerden, über die wir jetzt schon nach 5 Minuten geredet haben, die Umstellung läuft dann ja noch, ne? Oder?
Die Umstellung läuft noch und es ist aber tatsächlich so, dass der Peak der Hitzewallungen, der ist tatsächlich erst nach der letzten Regelblutung. Ob du jetzt die Postmenopause festlegst, 3 Monate nach der letzten Regel oder ein Jahr, dieses Jahr ist ja eine völlig willkürliche Definition. Darauf hat man sich irgendwann mal geeinigt. Und da muss ich gleich dazu sagen, es gibt Frauen, wo mit der letzten Regelblutung tatsächlich definitiv Schicht im Schacht ist und der Eierstock gar nicht mehr zuckt. Ja, es gibt aber die Frauen, wo der noch 1-2 Jahre so vor sich hin dümpelt. Ja, dann sehe ich auch so ein bisschen Follikelaktivität, also Eibläschenaktivität im Ultraschall. Und vielleicht fangen die auch überhaupt erst nach 1-2 Jahren nach der letzten Regelblutung an zu schwitzen. Du siehst, die Varianz ja, ist gigantisch.
Aber
groß.
Weißt du, es ist dann so, man denkt so, bin ich jetzt überhaupt in der Postmenopause? Also es ist dann vielleicht schon ein Jahr her, aber es ist immer noch so viel los. Und dann ist der Gedanke so, der widerstrebt einem so, dass das sozusagen die Nulllinie ist und trotzdem noch so viele Symptome da sind. Also man kann nicht sagen, wann die ruhige Phase dann wirklich anfängt.
Nein, okay. Nein, kann man überhaupt nicht sagen. Und ich muss jetzt trotzdem nochmal sagen, man darf sich auch nicht an Begrifflichkeiten aufhalten. Wann endet die Perimenopause, wann beginnt die Postmenopause? Also mal ganz ehrlich, die Postmenopause beginnt, wenn man es mal ganz streng nimmt, mit der letzten Regelblutung, die du erst retrospektiv sagen kannst und die dauert, bis du ins Grab steigst. Hm. Das ist die Postmenopause, also nach der letzten Regelblutung. Hm. Und die ist auch nicht zwingend mit Beschwerden verknüpft, aber es ist nicht untypisch. Deswegen finde ich es ganz gut, im Moment gibt es ja so einen Hype um die Perimenopause, wobei die Hörerin ja auch gesagt hat, ich habe es alles auf den Stress mit den Kindern zurückgeführt. Ja. Also diese verminderte psychische Belastbarkeit, die ist schon sehr typisch für die Perimenopause. Aber es gibt nicht wenige Frauen, da geht die ganze Symptomatik erst nach der letzten Regelblutung los. Und das ist dann das komplette Programm. Hitzewallungen, Schlafstörungen, auch immer noch Stimmungsprobleme. Das ist schon so ein Gesamtpaket. Und man kann es nicht so dezidiert auf einzelne Phasen zurückführen. Und ich hatte letztes Jahr eine Patientin, das konnte ich selber schier nicht glauben, die war schon 60 oder ich glaube sogar Anfang 60 und die hat plötzlich geblutet. Da gehen beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin alle Alarmglocken an, denken, oh mein Gott, die muss ein Karzinom haben oder so, also in der Gebärmutter. Und was war, das hat sich dann Gott sei Dank so rausgestellt, da hat wirklich 7 Jahre nach der letzten Blutung ist nochmal so ein Ei aus der Tiefe des Eierstocks plötzlich aufgetaucht und hat sowas wie einen Zyklus gemacht. Also plötzlich ansteigend Östrogen, Gebärmutterschleimhautaufbau. Ob sie wirklich einen Eisprung hat, das haben wir dann nicht sagen können und nicht erwischt. Aber da war einfach nach 7 Jahren, kam nochmal aus dem Eierstock eine Produktion und nach einem Monat war der Spuk vorüber. Und bei der hat sich's nicht in Symptomen geäußert, sondern lediglich in der Blutung.
Von der Patientin hast du sogar schon mal erzählt, meine ich, in der Podcast-Folge.
Ich konnte es gar nicht fassen, ehrlich gesagt.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Also wir können ja jetzt mal festhalten, dass es auch da so ist, dass es viel sinnvoller ist, auf die Symptome zu gucken, als auf den Hormonstatus.
Ja.
Selbst wenn man davon ausgehen kann, man ist längst bei der Nulllinie, heißt das überhaupt nichts für das, was sozusagen draußen ankommt.
Ja, Weil du hast auch so gesagt, wann gewöhnt sich der Körper dran? Naja, dieser Östrogenmangel, der bleibt uns ja und da gibt es bestimmte Prozesse im Körper, nehmen wir mal den Knochen, der wird dann einfach kontinuierlich schlechter. Ja, und es gibt auch andere Systeme, mehr Insulinresistenz, also mehr auch Vorstufe von Diabetes, mehr Diabetes. Also wir wissen ja, dass wir durch eine Hormontherapie die Diabeteshäufigkeit fast halbieren können. Man muss sich immer fragen, und darüber diskutieren ja auch viele Experten, nehmen wir das so hin, arbeiten wir dagegen mit Hormonen und kaufen uns damit ein Brustkrebsrisiko ein. Also ich denke, diese Diskussion ist noch lange, lange nicht abgeschlossen. Ich finde, wir müssen die, wie soll ich es mal sagen, die Schärfe und die Leidenschaftlichkeit und die Polarisierung aus der Diskussion rausnehmen, sondern immer im Einzelfall entscheiden.
Das sind weise Worte.
Ja, oder? Mm.
Eine Leserin schrieb, im Ultraschall hätte sie eine ganz dünne Gebärmutterschleimhaut, aber 3 Follikel gehabt und sie fragt sich jetzt, ob sie vielleicht doch nicht in der Postmenopause ist und ob sein kann, dass die Follikelbildung wieder anfängt, wenn man mit der Hormontherapie anfängt. Gibt es da einen Zusammenhang?
Nein, da gibt es sicher keinen Zusammenhang. Also das ist immer mal wieder so die Vorstellung, dass man mit Hormonen irgendwas anschiebt. Also man muss sich immer überlegen, die Hormone, die wir zuführen, das ist ein bisschen wie Make-up auf Pickel. Ja, also wir tünchen sozusagen den Östrogenmangel zu, indem wir Östrogen da ins System geben. Also man kann nicht durch die Hormongabe die Produktion anschieben. Es gibt vielleicht eine kleine Ausnahme. Was sein kann, ist, dass man durch die Hormongabe die Steuerungshormone in der Hirnanhangsdrüse so ein bisschen runterfährt. Also was ich jetzt sage, ist total unwissenschaftlich, ja. Aber so,
das ist immer meine Vorstellung dabei, ja.
Die Gedanke ist, und dass sich quasi der Eierstock mal von diesem Dauerfeuer von da oben so ein bisschen erholen kann, weil das wird runtergefahren. Die Steuerung aus der Hirnanhangsdrüse wird quasi gebremst. Das sehen wir zum Beispiel bei Frauen, die mit unter 40 in die Wechseljahre kommen, dass wenn man denen übrigens eine hochdosierte sequentielle Therapie gibt, sequentiell heißt, 2 Wochen nur Östrogen, 2 Wochen ein Gelbkörperhormon dazu, welches auch immer, dass die tatsächlich doch ganz sporadisch schwanger werden. Das ist, darf man den Frauen auch nicht so viel Hoffnung machen, aber die Schwangerschaften, die in solchen Situationen beschrieben sind.
Das heißt, es ist dann doch ein Eisprung da gewesen.
Es ist dann, das kommt dann nochmal ein Eisprung. Ob wir jetzt wirklich das durch die Hormongabe antörnen oder nicht, da würde ich mal ein Riesenfragezeichen machen. Mhm. Wenn die Hörerin schreibt, sie hat da noch ein paar Follikel, muss man sich immer fragen, es gibt auch so Follikel, die im Eierstock einfach rumliegen, nichts mehr machen, aber sich nicht ganz zurückgebildet haben. Man muss immer aufpassen, das könnte ja auch eine echte Zyste daraus werden, die auch einen Krankheitswert hat. Das heißt, das muss unbedingt im Verlauf kontrolliert werden. Manchmal stellt sich auch der Eileiter, der mit Flüssigkeit gefüllt ist, wie so kleine Zystchen dar. Also das ist ein schwieriges Thema.
Muss man dranbleiben.
Man muss da dranbleiben, ja.
Mhm. Vielleicht können wir jetzt nochmal sortieren. Also die Beschwerden in solche, die praktisch wirklich mit den Schwankungen zu tun haben und dann irgendwann, wir haben gerade gelernt, keiner weiß wann, dann auch nachlassen. Mhm. Und denen, von denen wir genau wissen, die bleiben bei uns, weil sie eben mit dieser Nulllinie, also manche Frauen haben ja dann auch noch so einen Restöstrogen, aber das ist nicht viel. Mhm. Welche sind das? Also was bleibt typischerweise? Also mit welchen Beschwerden kommen die Frauen dann ab 60 zu dir?
Naja, die kommen mit genau dem, was ich gesagt habe. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Gelenkbeschwerden, depressive Verstimmung. Und es ist wirklich tricky, aber rauszufinden, ist Hormonmangel oder nicht.
Das finde ich jetzt ein bisschen frustrierend, das zu hören. Ne? Weil, ja, da haben wir eigentlich alle gerade gelernt, dass das vor allen Dingen mit den Schwankungen zu tun hat. Ist nicht so.
Nee, also was mit den Schwankungen zu tun hat, ist, gute Frage. Also mit den Schwankungen haben diese ganzen Symptome, die irgendwas mit unserem Hirn zu tun haben.
Okay.
Also Schlafstörungen gehen, das ist wirklich, und ich sehe es immer wieder, eines der ersten Symptome. Und diese Dünnhäutigkeit, mangelnde Belastbarkeit, aber auch so ein bisschen
Brain Fog,
Konzentrationsschwierigkeiten, die haben was mit den Schwankungen zu tun.
Okay.
Wobei, Diana, auch das könnte sein, dass die Mechanismen nochmal anders sind, dass das über Transmitter, also sogenannte Botenstoffe im Gehirn vielleicht direkt ausgelöst werden. Um mal klar zu sagen, das wissen wir nicht so genau. Ja, denn gerade in der frühen Perimenopause schwanken die Hormone ja nun noch nicht so dolle und trotzdem haben die Frauen Schlafstörungen. Also ich glaube, da haben wir noch so eine kleine Blackbox, dass wir nicht genau wissen, was passiert da eigentlich. Ja, aber das sind, die Frauen haben noch keine Hitzewallung. Die haben tatsächlich, oder ganz selten mal. Und die Hitzewallung ist ein klares Symptom, dass gar nichts mehr ist. Und die treten ja wirklich erst dauerhaft auf, wenn der Eierstock sich schlafen gelegt hat.
Das heißt, davor, wenn man dann immer noch blutet oder vielleicht alle paar Monate blutet und trotzdem schon Hitzewallungen hat, dann sind das temporäre Mangelphasen?
Ja, ganz genau, so würde ich sagen.
Okay.
Das würde ich so sagen. Und das heißt, der Mangel geht dann los mit der letzten Regelblutung und dann passieren diese Hitzewallungen. Mhm. Ja? Dann ist eben auch die Gelenkschmerzen, von denen man ja eigentlich sagt, dass sie was mit Östrogenmangel zu tun haben, weil die Schmierflüssigkeit in den Gelenken nachlässt. Ich sehe auch Frauen in der Perimenopause mit Gelenkbeschwerden. Um es ehrlich zu sagen, ich kann mir den nicht so richtig erklären.
Aber weißt du was, ich habe jetzt, wo wir hier reden, das Gefühl, es geht alles komplett durcheinander. Ja. Man muss sich eigentlich darauf einstellen. Ja. Dass das, okay.
Also was man einfach lernen muss, jede Frau ist anders.
Oh.
Und dann kommt vielleicht die 60-Jährige zu mir, die schwitzt nicht, aber die hat Schlafstörungen.
Mhm.
Und ob das dann wirklich ein Hormonproblem ist, ich habe ja auch die Frauen, die seit 20 Schlafstörungen haben, das muss ich versuchen rauszukriegen, im Zweifelsfall mal im Behandlungsversuch, das ist sozusagen ein diagnostischer Test, um rauszukriegen, kriege ich es mit Hormonen hin oder nicht. Das bespreche ich da mit den Frauen und das muss man, also man muss es immer im Einzelfall entscheiden.
Okay, jetzt hattest du gerade schon, oder wir haben es angerissen, Frau kommt, ist 60 Jahre alt, schwitzt und hat aber bisher keine Hormone genommen. Und da muss man ja sagen, gibt es ja eine ganze Generation, ne? So wie die Hörerin uns geschrieben hat. Wer vor 15 Jahren seine letzte Blutung hatte, war ja noch mitten in der Phase, wo alle gesagt haben, um Gottes Willen Hormone, ne? Wenn jemand kommt und der ist eindeutig schon auch über das Zeitfenster hinaus, man sagt ja 10 Jahre nach der letzten Blutung kann man anfangen, ne? Wie gehst du damit um?
Also auch da nochmal, ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend mit diesen apodiktischen Äußerungen 10 Jahre. Ich sehe gelegentlich Patienten, da liegt die Menopause vielleicht, ich sag mal 6, 7, 8 Jahre zurück, auch 10 Jahre meinetwegen. Und dann sagen die mir, ich habe ganz doll Hitzewallung und meine Frauenärztin hat aber gesagt, das Zeitfenster ist verstrichen.
Das höre ich ganz oft,
ja,
habe ich mehrfach gekriegt, die Frage.
Ja, genau. Und da jetzt muss man sich Folgendes überlegen.
Und das sind nur 6, 7, 8 und nicht die 10.
Ja, genau. So, was meinen die denn damit? Und da werden auch von Kolleginnen und Kollegen 2 Dinge vermischt. Das Zeitfenster ist möglicherweise entscheidend für die präventiven Aspekte, die ich mir mit einer Hormontherapie mit einkaufe. Nochmal an der Stelle, jemand, der 0 Beschwerden hat, dem gebe ich keine präventiven Hormone, nur mal so am Rande. Aber jetzt hat die hat ja Beschwerden, die hat Hitzewallung. Und es ist jetzt schon so, wenn die Menopause, sagen wir mal, 8, 9, 10 Jahre zurückliegt, wenn ich der jetzt Hormone gebe, hat sie keinen präventiven Aspekt mehr für ihr Herz-Kreislauf-System. Ziemlich sicher auch gar keinen präventiven Aspekt für ihr Hirn. Also das Demenzthema ist ja sowieso so ein bisschen wischiwaschi. Das heißt, ich nehme da keine Präventivaspekte mehr mit. Aber sie hat ja einen Leidensdruck.
Mm.
Das heißt, die Hitzewallung kann ich trotzdem behandeln.
Und Diabetes hat sie wahrscheinlich auch immer noch einen Effekt.
Hat sie immer noch einen Effekt und sie hat auch einen Effekt für den Knochen, ehrlich gesagt. Also wenn das ihr Problem ist, dann habe ich das. Aber jetzt sind wir da auch, da kommen wir gleich nochmal drauf. Also wenn die eindeutig Hitzewallung hat und sagt, ich schwitze jetzt seit der Menopause permanent und das macht mich jetzt fertig, ich habe die Schnauze voll, dann sage ich so ein bisschen schade, sie hätten sich 8 Jahre Leiden erspart, aber wir können jetzt durchaus noch anfangen und das mache ich auch. Es gibt einen Aspekt, der aber auch nicht gut belegt ist. Es wabert immer so ein bisschen die Überlegung rum, dass man, wenn man dann mit einer Hormontherapie beginnt, dass man die Gefahr eines Ereignisses im Herz-Kreislauf-System anschiebt. Das heißt, also es gibt so einen Ausspruch von meinem Kollegen Professor Alfred Mück, den ich extrem schätze, der immer sagt, es kann sein, dass man instabile Gefäßplaques, also diese Verkalkung an den Gefäßen, zur Ruptur bringen könnte, wenn man eine Hormontherapie einleitet.
Das ist ein schauriger Gedanke.
Ja, das ist ein schauriger Gedanke und ich gebe zu, es ist nicht wirklich gut belegt. Das sind mehr so experimentelle, hypothetische Überlegungen. Und es ist ja jetzt keineswegs so, dass alle 60-Jährigen instabile Plaques irgendwo haben. Ich gucke mir schon immer noch mal ganz genau an, wie ist die kardiale, also die Herz-Kreislauf-Situation der Patientin. Ich schicke die dann auch ganz gern einmal zum Kardiologen und sage, lassen Sie mal Ihre Halsschlagader schallen. Da haben wir nämlich einen ganz guten quasi Ersatzmarker dafür, dass die, so wie die Halsschlagader aussieht, sieht vielleicht der Rest der Gefäße aus. Und dann gucke ich, hat die irgendein anderes Herz-Kreislauf-Problem? Aber da habe ich vielleicht die sogar sportliche, schlanke, die alles schick hat und alles normal. Ich traue mich da durchaus nochmal mit Hormonen anzufangen. Also es ist nie zu spät, gegen die Hitzewallung was zu machen. Das kann man immer vertreten. Natürlich dann über die Haut möglichst.
Um das Thromboserisiko auszuschalten.
Genau. Und du arbeitest dann natürlich schon auch am liebsten mit quasi bioidentischen oder bioähnlichen Hormonen. Aber ich traue mich das. Also es ist nicht so, dass man dann sagt, tut uns leid, too late. Aber was zu spät ist, der präventive Aspekt, der ist over. Okay. Und das muss man trennen.
Und du hattest jetzt eben, wir hatten vorhin schon die Mammographie oder den Ultraschall, also die Brust muss man sich angucken. Du sagst, du schickst deine Frauen zum Ultraschall der Halsschlagader.
Mhm.
Gibt es noch weitere Untersuchungen, die du dafür umso angemessener hältst, je länger die letzte Blutung entfernt ist? Also, weil hier kam mehrfach die Frage, wie kann ich mich da rückversichern?
Also, es kommt ja immer wieder auch in diesem Podcast, jede Frau ist anders. Mhm. Und ich muss mir die echt genau angucken. Mhm. Also, was ich sinnvoll finde, ist, mal eine Knochendichte-Messung zu machen. Und ich muss dazu sagen, ich habe bisher immer nur Frauen, die irgendwie ein Risiko mitbrachten für eine Osteoporose, zwingend empfohlen, machen sie eine Knochendichte-Messung, denn es ist eine Igelleistung.
Mhm.
Kostet so 50 Euro oder so. Inzwischen hatte ich tatsächlich ein, zwei Fälle, wo ich immer dachte, nee, die hat kein Risiko und die nimmt jetzt seit 10 Jahren Hormone und wumms hat sie eine Knochendichte-Messung von irgendjemand anders empfohlen bekommen und hat eben doch schon eine Vorstufe der Osteoporose. Da habe ich so ein bisschen draus gelernt. Kollegen aus anderen europäischen Ländern machen das viel pushier und sagen, ja, alle 50-Jährigen sollten eine Knochendichte-Messung machen. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben.
Aber damit erhält man jetzt kein besseres Bild für seine Risiken, sondern guten weiteren Grund, Hormone zu
ganz
nehmen.
Ganz genau.
Ne?
Also wenn ich jetzt die 60-Jährige, die sagt, ich habe mit 50 die letzte Regelblutung gehabt und jetzt sage ich der, okay, Sie haben ganz doll Hitzewallung und eigentlich haben Sie die ganzen 10 Jahre gehabt und Sie möchten das jetzt einfach nicht mehr aushalten, wie du gerade gesagt hast, ich habe jetzt die Schnauze voll, dann würde ich schon sagen, Knochendichte-Messung, weil die hat ja jetzt schon 10 Jahre Hormonmangel hinter sich, einmal einen Herz-Kreislauf-Check, am besten mit Karotis-Doppler und natürlich würde man auch so ein allgemeines Blutcheck machen beim Hausarzt oder Internisten. Zum Beispiel gucken, hat die vielleicht schon erhöhten Langzeitzucker? Dann muss ich mir natürlich zwingend die Geschichte in der Familie anschauen. Was gibt's da für Vorerkrankungen? Aber das sind vielleicht die wichtigsten Sachen. Knochendichte-Messung, Herz-Kreislauf-Check, Schall der Karotis-Arterie, der Halsschlagader. Und bevor ich überhaupt Hormone anfange, will ich eine einigermaßen aktuelle Brustdiagnostik haben. Wenn die sagt, von einem Dreivierteljahr war ich zur Mammographie, dann bin ich einigermaßen beruhigt. Mhm. Ich meine, ab 50 geht man ja alle zwei Jahre.
Mhm.
Und das haben sie jetzt auch verlängert bis 75. Und wahrscheinlich wird es auch verfrüht sozusagen. Es wird wahrscheinlich ab 45 losgehen. Das heißt, alle 2 Jahre Mammographie. Wenn die jetzt das von einem Jahr hatte, dann wird man sie nicht wieder schicken, müsste sie auch selber bezahlen. Aber dann würde ich zumindest sagen, einen Ultraschall machen. Das machen ja viele Frauenärzte und bieten das an als Igelleistung. Das würde ich auch wahrnehmen.
Mhm.
Und ich sag dir offen, dass ich immer mal den Fall habe, Gott sei Dank selten, aber ich habe ihn, dass ich sage, bevor wir hier mit Hormonen loslegen, machen wir mal eine Brustdiagnostik und peng, ist ein frühes Karzinom da, was nicht entdeckt worden wäre, wenn wir nicht gesagt hätten, so jetzt, bevor wir hier loslegen, weil wir wollen kein Karzinom düngen, was schon da ist.
Mm. Eine Hörerin fragte speziell nach der nicht-alkoholischen Fettleber. Also wenn man die hat, ob das ein Ausschlusskriterium sei und ob es da nochmal eine andere Nutzen-Risiko-Abwägung gibt.
Nee, das würde ich gar nicht sehen. Ich werde auch manchmal gefragt, machen die Hormone eine Leberwerterhöhung? Das können vielleicht die synthetischen Hormone machen, aber also ich hätte gar kein Problem, eine niedrig dosierte transdermale Gabe da zu machen mit Östrogen und dann als Gelbkörperhormon vielleicht Progesteron vaginal, um die Leber wirklich sehr stark zu schonen. Aber ich glaube nicht mal, dass geschlucktes Progesteron irgendwas macht an der Leber und Dydrogesteron ähnlich. Es ist sogar so, dass man das Trospirenon, das ist ja ein synthetisches Gestagen, was es auch als östrogenfreien Ovulationshemmer gibt, also als Pille, dass das ja dem Spironolacton nahesteht, was die Internisten bei Lebererkrankungen bevorzugt einsetzen, weil es da sogar einen günstigen Effekt hat. Also ich wette, bei der nicht alkoholischen Fettleber, da habe ich jetzt nicht so ein Problem. Das kann man. Da muss man natürlich andere Dinge machen und da komme ich jetzt auch nochmal drauf. Man sollte schon sein Gesamtleben optimieren. Ernährung, ich meine, da gibt's ja super gute Programme inzwischen.
Ja, ja.
Wie ernähre ich mich gesund? Gesund ernähren, ausreichend Sport machen. Und das ist auch so überhaupt, dass wenn wir so darüber nachdenken, ja, soll ich jetzt Östrogene nehmen, um mich, meinen Körper und mein Leben zu optimieren, dann muss man schon auch an all diesen Punkten ansetzen. Möglichst wenig Alkohol trinken, möglichst viel sich bewegen, sich möglichst gesund ernähren. Und wenn man das alles nicht tut und dann denkt so, aber die Hormone, die reißen es jetzt raus, das ist für finde ich eigentlich der Knackpunkt.
Ich wollte jetzt aber auch nochmal fragen, also wir hatten jetzt ja wieder vor allen Dingen die Hitzewallung am Wickel, die Frau, die da sagt, ich habe die Schnauze voll. Wenn die jetzt schon langsam so nachlassen, das ist ja immer das Thema bei den Wechseljahren, dass man meist so ein komplexes Symptomgebilde hat, würdest du es dann nochmal anders beurteilen? Oder ist auch da im Grunde genommen, auch wenn in den Leitlinien immer nur von Hitzewallung die Rede ist, der Blick heute eben auf das Gesamtbild der Symptomatik und den Leidensdruck der Frau und dann guckt man sich all diese Dinge an, die wir jetzt genannt haben und entscheidet dann, fangen wir jetzt mal an oder nicht?
Also ich würde immer auf das Gesamtbild gucken.
Oh.
Und ich habe eine Patientin, die Klavierspielerin ist, die nimmt die Hormone nur, weil sie Gelenkschmerzen hat, weil sie nämlich nicht mehr Klavier spielen konnte. Und mit den Hormonen war das alles schick.
Oh.
Ja, das heißt, die nimmt die auch schon länger, die ist auch jetzt schon über 60, ja. Und in dem Moment, wo sie aufhört, ich meine, du hast ja auch schon mehrfach nach dem Ausschleichen gefragt. Also in dem Moment, wo die aufhört oder runtergeht, dann geht die Gelenkschmerzen wieder los, dann nimmt die das wieder, da habe ich auch gar kein Problem mit, ja. Mhm. Gucke pingelig, ist die Brustdiagnostik in Ordnung, aber da muss man einfach drauf achten.
Mhm. Das heißt, du würdest dich wieder hinreißen lassen zu einer Zahl an Jahren nach der letzten Blutung, ja, nach der gar nichts mehr geht.
Mhm.
Noch, also gibt es denn eine Diagnose, also Ausschlusskriterien, also wer darf wirklich nicht? Brustkrebs.
Eigentlich nur Brustkrebs. Ist, ja, dann gibt's da doch ein Thema, ist noch das Meningiom, was nicht so häufig ist. Nach Meningiomen, also es gibt Frauen, die haben Meningiome, die werden einfach da gelassen, weil sie irgendwo keinen Schaden anrichten. Wenn die nirgendwo draufdrücken, muss man sie auch nicht unbedingt operieren. Das weiß man eigentlich häufig nicht. Oder wenn Meningiome an einer blöden Stelle lagen und nicht komplett entfernt werden konnten. Das ist zum Beispiel so eine eindeutige Kontraindikation, aber das ist nicht so häufig. Wenn das Meningiom komplett entfernt ist, das wird dann ja auch regelmäßig nachuntersucht, kann man es auch machen. Also ich finde eigentlich, der Brustkrebs ist das Wichtigste. Dann ist immer mal wieder das Thema Schlaganfall, Herzinfarkt und Thrombose. Also wenn man das hatte, darf man es nehmen. Laut Beipackzettel ist eine Kontraindikation, alle diese Dinge. Und dann muss man im Einzelfall abwägen. Das wird man nur beginnen bei jemandem, der einen echt hohen Leidensdruck hat. Ja, und das ist natürlich auch nochmal was, du hast gerade schon so gesagt, was mache ich mit der Frau, die hat mal doller geschwitzt, jetzt schwitzt sie weniger, fange ich damit an. Ich hatte gerade die Tage einer Patientin, da ist die Menopause 6-7 Jahre zurück und die kam, ich hatte eigentlich den Eindruck, weil sie wahrscheinlich ganz viel jetzt gehört, gelesen hat in dieser, wie du immer sagst, Menobubble und wollte sie nochmal beraten lassen. Das war ein schwieriges Gespräch, ich hatte nämlich die Aufzeichnung von vor 6 Jahren. Da war sie gerade 2 Jahre postmenopausal und da hatte sie einen hohen Leidensdruck. Da habe ich ihr gesagt, also wenn ich sie wäre, würde ich Hormone nehmen. Da hat sie gesagt, das überlege ich mir mal, hat sich dagegen entschieden, aus Ängsten vor Hormonen. Ist ja relativ typisch. Und jetzt habe ich versucht rauszukriegen, wie hoch ist eigentlich der Leidensdruck? Und wir hatten beide das Gefühl, der ist gar nicht so hoch. Und wir sind dann letztlich so verblieben ohne Hormone, weil die hat so ab und zu mal geschwitzt. Und wollte, glaube ich, einfach wissen, versäume ich was, wenn ich jetzt keine Hormone nehme? Jetzt kommt das Zeitfenster. Ich sehe auch immer wieder Frauen, die vor 10 Jahren die Menopause hatten, nichts genommen haben, auch keinen dollen Leidensdruck. Jetzt haben die irgendwie im Internet gelesen, ein Buch gelesen und plötzlich sagen die, habe ich was falsch gemacht? Ich hatte schon eine, die saß weinend vor mir und hat gesagt, oh mein Gott, hätte ich doch nur Hormone genommen, ich habe alles falsch gemacht. Aber jetzt wird man auch nicht mehr beginnen und man kann die Frauen auch beruhigen. Es ist nicht so, dass sie alles falsch gemacht haben. Der präventive Aspekt ist bei manchen Frauen sicher wichtig, allem voran die Osteoporose, da finde ich tatsächlich, dass sie denken, da bin ich sehr großzügig. Also auch wenn die 60-Jährige kommt und hat dann auch schon eine beginnende Osteoporose und sie schwitzt auch noch, dann wäre ich großzügiger mit Hormonen. Trotzdem gilt schon die Regel, 10 Jahre nach der Menopause muss man sich das sehr gut überlegen.
Weil man keine präventiven Effekte mehr erhoffen kann.
Ja, weil man keine präventiven Aspekte mehr erhoffen kann. Und weil man vielleicht ein Ereignis anstößt. Und drittens, weil man sich auch fragen muss, die Beschwerden, sind die wirklich hormonmangelbedingt oder hat es eine ganz andere Ursache? Also das muss wirklich immer im Einzelfall entschieden werden. Und das kann man so global nicht so einfach mit Bausch und Bogen sagen. Mhm.
Woher kommen denn diese 10 Jahre überhaupt?
Ach, ich glaube, es ist völlig willkürlich, dass man einfach sagt, okay. Also es ist ja immer nochmal der Unterschied, dann gibt es irgendwo über 60 soll es vorsichtig sein, aber weißt du was, wenn die Frau bis 58 geblutet hat, dann ist sie ja nur 2 Jahre nach ihrer Menopause, da bin ich ganz großzügig. Wenn die ab 45 nicht mehr geblutet hat und jetzt 58 ist, dann ist es 13 Jahre her. Das heißt, man muss auch immer nochmal das biologische Alter sehen und man muss das Menopausenalter sehen.
Das Menopausenalter, schöner Begriff.
So sieht's aus, ja, wobei es auch unscharf ist, aber...
Ja. Jetzt haben wir eine ganze Weile über die Frauen gesprochen, die sich fragen, sollte ich vielleicht doch noch anfangen, ne, die postmenopausalen Frauen. Jetzt gibt's ja die andere Gruppe von Frauen, die seit Jahren Hormone nehmen und sich halt fragen, ja, wann höre ich denn damit auf? Ne? Das ist ja auch was, was dann in der Postmenopause irgendwann entschieden wird. Ich frage jetzt mal so ganz pauschal, was ist denn der Moment, wo du rätst, die Hormone mal abzusetzen?
Das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt, und die lässt sich auch nicht eindeutig beantworten. Also, die Patientin fängt an mit Hormonen, ich sag jetzt mal, der Standardfall, die ist 50, hat hohen Leidensdruck, vielleicht ist sie noch peri, jetzt wird sie postmenopausal, jetzt nimmt sie Hormone, jetzt nimmt sie meinetwegen Östrogen über die Haut, was kaum Risiken macht, und sie nimmt Dydrogesteron oder Progesteron dazu. Also das Gestagen, von dem wir auch wissen, Brustkrebsrisiko ist nur gering erhöht. So, jetzt kommt die und dann sagt sie, wie lange kann ich das denn nehmen? Dann sage ich erstmal, ja, sie haben hohen Leidensdruck, jetzt nehmen sie das mal auf jeden Fall 1-2 Jahre. Die Frauen machen von selber immer mal so einen Auslassversuch.
Ist das so?
Ja, und zwar zum Teil ungewollt. Zum Teil, weil sie im Urlaub sind oder übers Wochenende wegfahren und das Zeug vergessen oder sie vergessen es überhaupt und dann merken die ja schon, es geht gleich wieder los. So kommen wir auch. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn die Patientin wirklich ganz brav das immer benutzt hat, dann würde ich nach 2-3 Jahren, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie alt ist die überhaupt, ne? Wann ging das Ganze los? Würde ich mal sagen, versuchen Sie mal zu reduzieren. Man kann ja mit dem Gel wunderbar reduzieren, einfach ein bisschen weniger. Ich rate ab davon jeden 2. Tag, weil ich glaube, das ist einfach unphysiologisch, also das ist nicht natürlich, also lieber immer ein bisschen weniger. Das Gelbkörperhormon ist schwieriger zu reduzieren, weil man die Tabletten auch ja nicht noch kleiner machen kann.
Da ist das dann okay, jeden 2. Tag? Nee,
auch nicht so richtig. Da gibt es keine Daten zu. Kann man versuchen, es wird auch gelegentlich empfohlen. Ich persönlich finde auch das unphysiologisch, weil da hast du immer mal so einen
Aber
Schub.
Was macht man dann, wenn man
ja,
immer
du bleibst bei der niedrigsten Dosis, die es gibt.
Und das aber dann jeden Tag?
Ja, würde ich so machen. Oh. Ja. Das Dydrogesteron kann man ja auf 5 Milligramm teilen. Es gibt ja übrigens ein orales Präparat, wo tatsächlich 0,5 Milligramm Östradiol drin ist und 2,5 Milligramm Dydrogesteron. Ich weiß nicht warum, aber das haben irgendwie hat kaum jemand auf dem Schirm. Das mache
ich.
Weil
das orale Östradiol unbeliebt ist wahrscheinlich.
Ja, aber ich habe ja immer noch Patientinnen, die auch oral was nehmen, wo ich gar nichts dagegen habe, wenn sie kein Risiko hat. Und ich glaube, diese 0,5 orales Östradiol, die machen am Thromboserisiko mini wenig. Das ist auch die einzige Situation, wo ich auch mal bei einer über 60-Jährigen, wenn die das lange nimmt, schlank ist, wie Sport macht, keine Risiken, sagt, ich finde das so praktisch mit der Tablette, dann gebe ich der genau dieses Präparat und das kann die auch länger nehmen, weil ich mit dieser super niedrigen oralen Östrogendosis, glaube ich, macht das nichts.
Und das hat auch einen besonders niedrigen Gestagen.
Ja, das hat 2,5 Milligramm Dydrogesteron. Also das ist ein Präparat, wie gesagt, ich weiß nicht warum, ich gebe das auch nicht so oft, weil ich viele habe, die dann transdermal was nehmen, aber ich nehme es und es funktioniert exakt ziemlich gut. Also du kannst schon runtergehen. Dann habe ich Frauen, die sagen, ja, ich will mal absetzen. Dann setzen die ab und da gibt's 3 Varianten, weil auch das wird immer wieder gefragt. Entweder die setzen ab und sofort die Hölle bricht los und es geht ihnen total schlecht, weißt du was? Da gibt's ja gar keine Frage, die macht dann weiter. Mhm. Dann gibt es die, die sagen, nö, es ging eigentlich gut und nach 3 Monaten merken sie aber, insgesamt geht's mir schlechter. Ich war viel fitter, ich war ausgeruhter und so. Mhm. Ich merke einen deutlichen Unterschied. Und dann gibt es die, die sagen, wissen Sie was, ich merke gar nichts. Mhm. Also es gibt die alle. Es wird ja auch immer wieder gefragt, verschiebst du mit der Hormontherapie diesen ganzen Kladderadatsch. Aber das stimmt nicht. Das ist auch wieder individuell unterschiedlich. Ich habe auch die, die sagen, ich bin fitter damit und mir geht's besser, ich fühle mich wohl, ich fühle mich auch wohler als ohne. Das muss man schon auch mal ausprobieren. Und dann sagen die zum Beispiel, ich will das so lange nehmen, wie ich arbeite, finde ich jetzt einen ziemlich guten, einen guten Punkt. Dann sind es aber schon mal 10, 15 Jahre Hormone. Wirklich eine Einschränkung, immer, immer die Brust im Auge behalten. Mhm. Ja, das ist einfach das wahnsinnig Wichtige, weil wir zwar nicht davon ausgehen, dass die Hormone den Brustkrebs auslösen, aber sie können vorhandene kleine Brustkrebsinseln eben düngen und in dem Moment, wo Brustkrebs da ist, muss man es absetzen. Es gibt noch einen Aspekt, den haben wir noch gar nicht erwähnt, den finde ich super interessant und ehrlich gesagt weiß ich das selber auch noch gar nicht so lange. Es ist offensichtlich so, dass zum Beispiel besonders an den Gefäßen sich der Rezeptorbesatz für das Östrogen im Alter verändert. Ab 60, Mitte 60 verändern sich die Östrogenrezeptoren am Gefäß. Das ist auch der Grund, warum wir da keine protektive, schützende Wirkung mehr hinkriegen. Wir haben aber keine Daten dazu und das finde ich jetzt wirklich super spannend und wir versuchen auch gerade irgendeine Forschergruppe zu finden, die dem mal nachgeht, ist, was passiert eigentlich mit den Frauen, die bis dahin Hormone genommen haben? Ändert sich da auch der Rezeptorsatz oder bleibt der eigentlich gleich durch den ständigen Reiz durch die Hormone?
Da geht es dann aber auch eigentlich um die Frage nochmal anfangen, ne? Dass man, wenn man durchgehend genommen hat, unter Umständen ohne Probleme weiternehmen kann, während wenn man mit 60 anfängt, dann mit einem anderen Rezeptor
so sieht's auf, aus.
Losläuft und das aber das weiß man alles noch nicht.
Das weiß man nicht so richtig, aber ich bin auch da so, dass wenn jemand jetzt seit 8 Jahren Hormone nimmt und sagt, ich will das weiternehmen oder meinetwegen auch seit 10 Jahren und ich sage, immer wenn ich absetze oder wenn ich mal weniger nehme, geht's mir schlechter, habe ich null Problem zu sagen, weitermachen. Was anderes ist eben mit der Frau, die nach 10 Jahren kommt und sagt, ich habe jetzt ein Buch gelesen oder ich habe doch Hitze und es stört mich, kann ich jetzt wieder anfangen. Mit der muss ich schon sehr dezidiert ins Detail gehen.
Ja. Und sag mal, gibt es irgendeinen guten Grund, die Hormone versuchsweise einfach mal so abzusetzen? Also ich weiß, damals, früher gab es ja die Pillenpause, dann irgendwann machte man das nicht mehr, also das ist ja total von gestern. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auf Insta gelesen, ich habe mal meine Hormone abgesetzt. Macht das irgendeinen Sinn?
Naja, lediglich um zu sehen, wie geht's mir ohne.
Ah, okay,
das ist
klar.
Der einzige Grund, also aus meiner Sicht. Mhm. Der einzige Grund ist zu sagen, brauche ich die eigentlich noch? Mhm. Und was ich manchmal doch dann auch mit Patientinnen bespreche, ist, die vielleicht 2, 3 Hubgel brauchen, um beschwerdefrei zu sein. Wenn die das mal 1, 2 Jahre oder 3 gemacht haben, dann sage ich, jetzt probieren wir es mal mit ein bisschen weniger. Also ich bin niemand, der den Patientinnen sagt, sie müssen jetzt aufhören. Und da muss ich jetzt noch mal was sagen. Diese 5 Jahre oder 10 Jahre, das ist eine völlig willkürliche Grenze. Weil immer wieder gesagt wird,
Jahre, die man sie nehmen darf oder
und wenn, dann
heißt
absetzen.
Es ja 2 bis 5, oder? Danach, das war doch dieses 2 bis 5 sind die Risiken wirklich niedrig.
Also sag mal so, in den ersten 1, 2 Jahren sind sie wirklich sehr überschaubar. Aber der Punkt ist ja, es geht ja da immer nur und ausschließlich ums Brustkrebsrisiko. Und diese 5, ein bisschen machen die mich verrückt. Ganz am Anfang ging es mal immer um 9 Monate. Da habe ich gedacht, ja, in den Gynäkologenköpfen sind immer die 9 Monate Zyklen wegen der Schwangerschaft drin. Das ist ein totaler Quatsch. Es ist ja nicht so, dass 5 Jahre Nullrisiko ist und das plötzlich ansteigt, sondern man kann einfach sagen, die Risiken steigen ganz peu à peu à peu an. Und diese 5 Jahre bei der WHI-Studie, bei der berühmten, da war das nicht so, dass die 5 Jahre gar nichts hatten, aber nach 5 Jahren hat man gesehen, es gibt einen eindeutigen Unterschied statistisch. Der war nicht super groß, aber er war vorhanden. Und der hat sich ja auch noch nach Ende der Studie 15 Jahre weiter fortgesetzt. Also auch nach 20 Jahren, also sprich 15 Jahre nach Abbruch der Studie, war immer noch dieser Unterschied im Brustkrebsrisiko da bei den Frauen, die synthetische Hormone genommen haben versus keine. Interessanterweise, das hatten wir auch schon mehrfach, in dieser Studie war es ja so, dass die Frauen, die nur Östrogen genommen hatten, ein erniedrigtes Risiko hatten. Die Studie, das waren die ohne Gebärmutter, die wurde nach 7 Jahren abgebrochen und da hat man auch nach 13 Jahren nochmal geguckt und dieses reduzierte Risiko war auch nach 13 Jahren immer noch reduziert.
Ja, und das ist ja der Moment, wo es wirklich so schwer zu verstehen ist. Wir hatten das ja in der Folge Hormone ja oder nein, dass du vermutest, die Insulinresistenz steht dahinter, das ist die Erklärung. Aber ja, ich wollte noch mal einmal sagen, WHI wird immer noch oft zitiert, aber es waren ja wirklich ganz andere Substanzen. Es gibt ja Grund zu der Annahme, dass das mit den bioidentischen Hormonen wirklich ein ganz, ganz anderer Schnack ist. Trotzdem stellt sich, glaube ich, jede Frau die Frage, wann höre ich auf? Und ich finde es so schwierig, weil ja bekannt ist, dass in dem Moment, wo ich absetze, das auch erstmal so einen Rebound gibt. Mhm. Dass ganz viele Frauen erstmal nochmal Hitze haben.
Es sind nicht ganz viele Frauen, die einen Rebound haben. Es ist ein Teil der Frauen. Und wie viele das sind, da gibt es überhaupt keine Untersuchung, weil es auch ja so wahnsinnig unterschiedlich ist. Dann gibt es die Frauen, die 2 Hubgel nehmen, dann gibt es die Frauen, die 1 Hubgel nehmen, dann sind in den verschiedenen Gelen unterschiedliche Mengen drin. Dann ist die Frau dick, dann ist sie dünn, dann hat sie von vornherein viel Beschwerden gehabt, hat sie von vornherein wenig Beschwerden gehabt. Die Frauen sind total unterschiedlich und es ist ja auch so bei den Gelen, dass das, was ankommt im Blut, unterschiedlich ist. Ich nehme 10 Frauen und gebe denen 2 Hübe Gel von Östrogen und messe bei den 10 Frauen den Spiegel und ich schwöre dir, der ist 10-mal unterschiedlich. Deswegen ist auch die Messung der Spiegel durchaus auch in Frage zu stellen. Wie viel bringt uns das, ja? Ich sage ja immer, ich messe auf jeden Fall den Spiegel, wenn die Dosis und die Befindlichkeit nicht zusammenpassen, ja? Und ich denke, hä, die nimmt doch genügend, warum wirkt es nicht? Dann kann es mal sein, dass sie ein Resorptionsproblem hat an der Haut. Also da gucke ich nach. Aber es ist nochmal, die Frauen sind total unterschiedlich. Und ich muss dir sagen, ich finde das gar nicht, ich verstehe, dass es für dich verwirrend ist, aber ich finde das ganz normal. Ich muss mir jede einzelne anschauen und bei jeder einzelnen angucken, was ist. Und das mit dem Aufhören ist ein schwieriges Thema. Letztlich muss es jeder selber entscheiden.
Gibt's denn dann so eine Wochenzahl, wo du sagst, okay, in dem Zeitraum spielt sich so ein Rebound-Phänomen ab, wenn man es denn hat?
Nein, auch nicht. Gibt's leider auch nicht. Also nochmal, es gibt die, wenn die absetzen, geht sofort der ganze Theater los. Und dann gibt's manche, die merken das erst nach Monaten. 3 Monate wäre so. Also ich würde mal sagen, nach 3 Monaten müsste man es dann spätestens merken. Ich bestelle die dann auch wieder ein nach 3 Monaten.
Okay, dann ist dieses ganze Rebound-Phänomen vielleicht ja auch einfach nur so ein Mythos, oder?
Ja.
Ja, okay. Dann hätten wir das geklärt.
Vielleicht eine Sache. Natürlich ist es so, wenn du hochdosiert was nimmst. Ich denke jetzt an die alten Präparate wie Cleogest, super hochdosiert. Ja, wenn du das von heute auf morgen absetzt, dann hast du tatsächlich einen Entzug. Und dann geht das Ganze los. Aber das, was wir jetzt machen, mit niedrig dosiert über die Haut, ach, vergiss es.
Gut, ich glaube, wir sind jetzt hier soweit durchgaloppiert durch die Postmenopause. Gibt's irgendwas, was du nochmal allen Frauen in dieser Lebensphase, also hast du noch irgendwas, was du gerne senden möchtest? Gibt's noch Gedanken?
Ja, ehrlich gesagt ja, weil ich habe auch gerade in letzter Zeit so ein paar Erlebnisse gehabt. Eine Verwandte war bei uns zu Besuch, die aus Süddeutschland kommt. Wir sehen uns nicht oft und die ist so eine ganz bodenständige 50-Jährige, die 4 Kinder hat und die hat gesagt, ich finde es super mit der Menopause. Da brauche ich mich um gar nichts mehr kümmern, Verhütung und so weiter. Und weißt du, jetzt nochmal ein Kind großziehen, um Gottes Willen. Also die sieht die Menopause auch als Geschenk. Ich werde nicht mehr schwanger. Ich brauche jetzt auch nicht nochmal ein Kind großziehen. Die hat 4 zauberhafte Kinder. Und aber sagt jetzt, ich könnte es gar nicht mehr körperlich.
Das sagen, glaube ich,
viele. Und die hat es tatsächlich, sieht es als Befreiung, auch dass die Monatsblutung wegbleibt. Das muss man ja schon alles sehen. Dann merke ich auch, dass ich Frauen sehe, die auch eine gewisse, auch innerliche Befreiung sehen. Mm. Man wird entspannter, man sieht viele Dinge entspannter aufgrund der Lebenserfahrung. Das würde ich gar nicht so an der Menopause festmachen. Der Schwabe sagt, mit 40 wird man gescheit, mit 50 vielleicht noch ein bisschen gescheiter. Und also ich glaube, man muss schon auch sehen, boah, ich habe hier jetzt nochmal vielleicht 30, 40 Jahre vor mir. Und die kann ich auch mit viel Leben füllen. Da kommt ja immer wieder die Großmutterhypothese, dass man den eigenen Kindern hilft, die Enkel großzuziehen. Ist ja bei den Walen ganz populär, da gibt's ja gute Studien zu. Bei den Schimpansen übrigens nicht, denen sind die Enkel wurscht. Komischerweise. Und ich meine, viele Frauen haben ja gar keine Kinder. Und die Kinder haben, haben auch nicht alle Enkel. Also man darf es jetzt auch nicht auf Enkel fokussieren. Aber man kann vielleicht, und das finde ich eigentlich nochmal einen wichtigen Aspekt, auch nochmal was für diese Gesellschaft
ja,
tun.
Ja, das finde ich so schön, dass du das jetzt sagst.
Ja, das finde ich, man kann aber was für die Gesellschaft tun. Und dann kann sich auch überlegen, boah, die Gesellschaft hat mir echt viel gegeben und jetzt gebe ich der Gesellschaft was zurück und macht irgendwas Ehrenamtliches, kümmert sich um Unterstützung von Kindern, die in der Schule Leseprobleme, Sprachprobleme haben. Ich habe viele Frauen in der Sprechstunde, die alle irgendwie sowas machen und die mich sogar fragen, ich würde so gerne da irgendwas machen und was haben sie denn für Tipps, wo kann ich mich hinwenden? Und da gibt's ja viele, in Hamburg gibt's diese Tivoli-Börse zum Beispiel, wo man gucken kann, wo kann ich ehrenamtlich was machen. Ja, also ich glaube, dass man da ganz viel machen kann, ob man das jetzt nur in seinem kleinen eigenen Kosmos macht und sagt, was weiß ich, ich baue jetzt meinen Garten aus oder ich werde plötzlich Hobby-Imker oder was auch immer. Also man kann schon viele Dinge machen, vielleicht auch, weil man durch geringere berufliche Belastung oder für die Frauen, die nicht berufstätig waren, geringere Belastung.
Das fängt ja
für
früher
die
an, ne?
Kümmerung der Familie, dass ich mir auch da neue Felder eröffne. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man neugierig bleibt und offen für neue Dinge. Da gibt es doch viel Chancen und die kann man nutzen. Und die Freiheit. Also ich glaube, man ist in gewisser Weise auch freier in dieser Lebensphase.
Definitiv, definitiv. Das nehme ich jetzt sehr gerne als Schlusswort. Katrin, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank.
Danke.
Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.